Ich war gerade drin beim Pastor. Ich sagte, ich bat ihn gestern, mich anzurufen. Und ich fand schließlich heraus, ich habe einfach den ganzen Tag über, hat es keine Anrufe gegeben. Und ich dachte, nun, ich frage mich, was los ist. Etwas ist, alles ist so friedlich. Und nach einer Weile kam Schwester Wood mit einer Handvoll von Anrufen vorbei. Mein Telefon war ausgefallen, falls jemand von euch also angerufen hat. Das Telefon klingelte zwar, aber es hat da drin keinen Gegenton gegeben. Das Problem war also unten bei der Vermittlung. Sie haben es gegen 8 Uhr gestern Abend behoben, oder vielleicht kurz davor schon. Und das Telefon, die Anrufe kommen jetzt durch. Wir sind glücklich, heute Morgen im Gottesdienst zu sein. Ich habe eine furchtbare Erkältung, die ich gewöhnlich kriege, wenn ich heimkomme. Bis zur Hüfte hoch im Schnee herumzuwarten und draußen des Nachts zu schlafen. Verliere nie einen Gedanken daran, wenn ich woanders bin, aber überquert nur diesen Hügel dort bei New Albany. Ist alles, was ihr tun müsst, in dieses Tal hineingelangen und dann habe ich eine schlimme Erkältung gekriegt. Und es ist eine, ich weiß nicht, da ist etwas direkt im Tal hier, das es unten hält und es ist niedrig und es verträgt sich einfach überhaupt nicht mit mir. Nun, wir sind glücklich, in der Gemeinde zu sein, wie ich schon sagte, und unseren teuren, guten Pastor sein Wort der Bitte für uns darbringen zu hören und zum Herrn Jesus. Und zu hören, traurig hören zu müssen, dass so viele krank und bedürftig sind und wie der Teufel tobt, dass er jedermann krank macht. Und eine kleine Dame erhob sich wegen ihrer Schwester dort hinten. Und ich weiß, Schwester Sauer ist dort unten, sie war bei ihr. Der Arzt sandte sie jetzt zum Sterben nach Hause. Und sie glaubt immer noch, dass sie geheilt werden wird. Und sie ist in einem ernsten, sehr ernsten Zustand. Das gleiche mit meiner Schwiegermutter, die jetzt 70 Jahre alt ist. Sie ist in einem schlimmen Zustand. Gewiss, eine Menge Krankheit im ganzen Land. Und dann ist ein Heiliger Geist im ganzen Land, seht, der unsere Krankheit heilt, wenn wir nur Gunst finden können bei ihm. Und nun, da mein Hals wund ist, nicht wund, sondern er ist rau, und ich werde nicht versuchen zu predigen, sondern nur eine Weile zu euch sprechen aus dem Wort und dann ins Gebet für die Kranken hineingehen, was ich zu tun versprochen habe. Doch ehe ich dies gleich tue, möchte ich einige weitere Versammlungen bekannt geben. In meinen Gottesdiensten habe ich so irgendwie eine kleine Gegnerschaft von, nicht Gegnerschaft, sondern bloß kleine Missverständnisse gehabt. Und oftmals, ich habe keine Außenstelle für meinen Gottesdienst, wie es viele der anderen Brüder auf dem Feld haben. Wie etwa Radio und Fernsehen und Zeitschriften und dergleichen. Und indem ich das mache, da sagt dann irgendwer, Bruder Branham soll hier sein. Jetzt bin ich an 3 Orten für diese Woche angekündigt, nur heute, 3 verschiedene Orte. Einer unten in Kentucky, 2 in Kalifornien, von denen ich weiß. Und es gibt nichts, was man dagegen machen kann, denn ich habe keine andere offizielle Außenstelle und so macht es das schon etwas schwer. Und ja, falls zufällig jemand von unten aus der Gegend von Madisonville, Kentucky hier ist, es wurde bekannt gegeben, dass ich letzte Woche dort sein sollte und ich wusste überhaupt nichts davon. Und ich kam nach Hause und sie hatten es bekannt gegeben und der Bruder, der es gemacht hat, mit Namen Apley, oder ich glaube, das war sein Name, er hat das in gutem Glauben gemacht. Er rief mich an und fragte, ob wir nicht unten vorbeikommen könnten, um ein Segen zu sein und einen Segen zu bekommen von seinen Leuten. Und er rief an, ich sagte zu ihm, er solle Bruder Moore fragen. Nun dann, ich musste aufbrechen, ich sagte zu ihm, ich müsste noch am selben Tag aufbrechen. Nun, Bruder Moore versäumte es, allen Bescheid zu geben und beziehungsweise mir Bescheid zu geben oder meine Frau Bescheid zu geben. Und so war ich oben in Idaho und kam gerade zurück und die Versammlung war im Gange. Und so habe ich im Laufe dessen gesehen, es kann in Louisiana keine Absprachen treffen für Dinge, die hier vonstatten gehen. Und so habe ich die Absprachen einfach selbst übernommen, um meine eigene Absprache für die Versammlungen zu treffen, bis meine Versammlungen... Ich bin einfach ein wenig... Oh, ich weiß nicht, ich denke, Bekenntnis tut der Seele gut, meinte nicht auch? Ich bin in diesen Dingen einfach zu saumselig gewesen und ließ einfach jeden, überall... Ließ es einfach aufs Geratewohl dahergehen und ich stelle fest, es zahlt sich nicht aus. Nach einer langen Zeit legt ihr müsst ein System dabei haben und jetzt versuche ich die Absprachen zu treffen. Und ich werde Frau Arnold besuchen. Da ist ein Mann hier in Louisville, der sehr gut gewesen ist, als ich hier Versammlungen gemacht habe. Und sein Name ist Bruder Burgum. Und er wollte an einem Abend oder 2 Gottesdienst, ich werde ihren kleinen Teddy besuchen, glaube ich. Teddy Arnold, eine Zeit lang in dieser Woche. Und dann am kommenden Samstag und Sonntag, wenn ich kann, so der Herr will, möchte ich unten in Madisonville sein. Sie hatten 25, 30 Prediger dort. Sie alle, die dort saßen, kamen einige, bei einem waren es 1100 Kilometer. Nun, niemand da und so, war nicht da, war nicht meine Schuld, sondern einfach durch ein Missverständnis oder das Unterlassen anzurufen. Und ich werde versuchen, nächstes Wochenende dort unten zu sein, so der Herr will. Dann am 5. bis zum 6. ich in Brooklyn, New York. Und dann von da am 14., 15. und 16. in Parkersburg, West Virginia. Habe diese beiden Absprachen erst gestern Abend und heute Morgen getroffen. Nun, Charlotte, Süd Carolina ist nur auf der Liste, aber ich weiß nicht, dann stehen die Ferien an. Dann fahren wir rüber an die Westküste und sie richten eine große Versammlung in einer Festhalle her. Nun, dies sind kleine Versammlungen, wie etwa in weiterführenden Schulen und dieser Dinge mehr. Die dort drüben an der Westküste wird eine Zwei-Städte, eine gemeinsame Stadt-Versammlung von Oakland und San Francisco sein. Und dann die Phoenix-Delegation, weil Bruder Roberts in diesem Jahr nicht dort sein kann, ist er unten in Phoenix so irgendwie seinen Platz einnehmen, in der Versammlung fürs ganze Maricopa-Gebiet. Das ist eine gemeinschaftliche Anstrengung. Und betet für mich, denn ich brauche es. Und ich erkenne, dass jedes Mal, wenn der Glaube sich aufrichtet, der Teufel jedes Geschütz in der Hölle direkt auf ihn loslässt. In der Weise seht ihr, und so macht es das ziemlich schwer. Heute Morgen also, um für die Kranken zu beten, ich möchte einen Teil aus Gottes ewigem Wort lesen und nur ein paar Momente aus der Schrift sprechen und dann Gebet für die Kranken machen. Oh, wie liebe ich es doch, über ihn zu reden, ihr nicht auch? Ich liebe es einfach, über ihn zu reden. Jetzt möchte ich aus der Bibel vorlesen, 2. Könige, das 2. Kapitel, der 12. Vers, ein Teil davon. Elia aber sah es und schrie, mein Vater, die Wagen Israels und seine Reiter. Und jetzt als Text bzw. als Thema möchte ich sprechen über ein weitergereichtes Gewand. Möge der Herr also seine Segnungen hinzufügen, während wir heute Morgen zu euch reden, und seid für uns im Gebet. Während dieser Zeit der Herrschaft Israels im Lande, Israel war eine Nation und es war eine mächtige Nation und es war so irgendwie eine friedliche Zeit in ihrem militärischen Bereich. Doch in ihrem geistlichen Bereich war es eine Zeit der Nachahmung. Und wenn wir ins Alte Testament zurückschauen, können wir immer Beispiele dafür finden, was heute vor sich geht. Immer in der Bibel, die Dinge, die jetzt bestehen, sind lediglich die Gegentypen dessen, was am Anfang war. Nun, das erste Buch Mose bringt alles hervor, was es heute auf der Welt gibt. Es gibt nichts auf der Welt, was nicht in 1. Mose begonnen hat, denn es ist der Anfang. Dort drinnen begann jeder Ismus, in 1. Mose begann alles, was begann. Und die wahre Gemeinde begann in 1. Mose. Und der unechte Gläubige begann in 1. Mose. Und die Gleichgültigkeit begann in 1. Mose. 1. Mose war der Anfang. Und jetzt, während der Herrschaft Elias, beziehungsweise der Pilgerschaft Elias, hier auf Erden, der Gottes Prophet für die Stunde war, und Gott hat nie zugelassen, dass er auf der Erde ohne einen Zeugen dastand. Gott hat immer irgendwo an irgendeinem Ort eine Person gehabt, auf die er seine Hände legen konnte und die zu einem Zeugnis stand. Wenn er das also schon seit 1. Mose getan hat, dem Anfang, hat Gott jetzt sicherlich irgendwo einen Mann, auf den er seine Hand legen kann. Denn jetzt hat er hat mehr als einen Mann. Er hat viele Männer, auf die er seine Hand legen kann. Denn wir kommen hinunter zur Sammlungszeit, der Erntezeit. Erste Mose war das Pflanzen des Samens. Und diese 6000 Jahre waren das Reifen der Ernte. Und jetzt ist der Same selbst zu einem Samen geworden. Er ist zurückgegangen zur Blüte und von der Blüte zur Frucht. Und es ist jetzt die Sammlungszeit, die Erntezeit. All die großen Dinge, die begannen, die wahre Gemeinde, die in 1. Mose begann, ist hinuntergekommen zur Fruchtzeit, der Fruchtzeit des Geistes. Und der Antichrist, der in 1. Mose begann, ist hinuntergekommen zu seiner Frucht. Und wir sind unmittelbar in der Schlusszeit der gesamten Heilszeit dieser Welt, des sterblichen Menschen. Und es ist die größte Zeit, in der irgendjemand oder irgendwer in irgendeinem Zeitalter je gelebt hat, ist diese Zeit. Es ist eine erschütternde Zeit. Es ist eine betrübliche Zeit für Sünder, doch es ist eine herrliche Zeit für Christen. Denn wir wissen, dass wir zusammenpacken oder die letzten kleinen Anstrengungen zusammensammeln, um nach Hause zu gehen und dem Herrn zu begegnen. Nun, die Leute heute, wie ihr euch umschaut und die große Not und Angst seht, die Nation bevorsteht, wo vor ein paar Abenden sprach ich mit jemandem bei einer dieser Sperrposten hier, die beobachten. Und sie sagten, Bruder Branham, wir sind gerade erst von der Regierung angewiesen worden, die Leute nicht mehr zu unterweisen, sich hinzulegen auf den Boden mit Entfernung zum Fenster, wenn die Bombe einschlägt. Auch nicht in einen Keller zu gehen, denn diese neue Bombe, die sie per Funk von Moskau zur 4. Straße in Louisville steuern können und genau die Straße treffen, schießen sie hoch, sie ist mit Dingen bestückt, Sprengstoffen und trägt sie so und so viele Tausende gesteuert durch die Sterne und per Funk und werfen sie haargenau auf die 4. Straße in Louisville von Moskau in Russland. Und wenn sie dort einschlägt, müssen kein Flugzeug benutzen, auch sonst was, lasst sie einfach hier los und sie landet genau dort. Und sie sprengt ein Loch in den Boden von einer Fläche der Tiefe von 50 Metern auf 40 Quadratkilometer in alle Richtungen. 40 Quadratkilometer. Da gibt es nichts, was man noch tun muss, als sich bereit machen, um einen Flug nach oben zu nehmen. Das ist das Einzige, was man noch tun muss, wenn diese Zeiten kommen. Bedenkt das nur mal, sie können 50 von ihnen oder 100 von ihnen auf einen Schlag abfeuern, wenn sie es wollten. Es wird alles vorüber sein, binnen, ich glaube, es sind 60 oder 80 Minuten oder so, beziehungsweise Sekunden vielmehr, von dort nach hier, bis zur gänzlichen Auslöschung der ganzen Sache, sie stattfinden würde. Es wäre nichts mehr übrig zwischen Louisville und Henryville und zwischen Louisville und Bardstown oder dort da unten, als ein einziges Loch im Boden mit einem Haufen Staub, der da drin liegt. Das ist alles, was übrig wäre, außer den Gebieten noch, zu denen es hinausgehen und Kilometer und Kilometer und Kilometer weit jenseits davon brennen würde. Und während die eine noch dort niedergeht, geht eine weitere irgendwo anders nieder, um sich mit ihr zu vereinen. Ich bin so froh, dass wir einen Bunker haben. Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Die Gerechten laufen dort hinein und sind in Sicherheit. Ganz gleich, wie viele Bomben oder wie viele irgendwas anderes, das dort sind wir in Sicherheit. Die Welt und der Sünder also, da sie diesen Bunker nicht haben oder diesen Sicherheitsort, ist es eine erschütternde Zeit. Ich glaube, wenn ich kein Christ wäre, würde ich verrückt werden, daran zu denken, was jeden Augenblick geschehen mag. Und mit einem Haus voller kleiner Kinder und allem würde ich nicht wissen, was ich tun soll. Doch ich bin so froh, dass ich in meinem Haus stehen kann und Ihnen einen Bunker vorstellen kann, an dem keine Bombe jemals herankäme, noch irgendetwas anderes unter den schützenden Schwingen des Herrn Jesus. Nicht durch Kraft, nicht durch Herr, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Seht, das ist unser Schutz. Und welch eine große, herrliche Zeit es ist, zu wissen, dass alle Sünde und Kämpfe und Prüfungen des Lebens bald vorüber sein werden. Es wird alles zum Ende kommen, eines dieser Tage, und wir werden nach Hause gehen, um beim Herrn zu sein. Was nun übrig ist, ist eine Zeit, das Evangelium zu predigen und in diesen großen Turm so viele wir nur können hineinzubringen. Und dann, während wir das Muster unserer Lektion heute sehen, von Elia während seiner Herrschaft, beziehungsweise seiner Pilgerschaft auf Erden, na, da war er ein großer, gewaltiger Mann. Gott gebrauchte ihn auf gewaltige Arten und Weisen, mit gewaltiger Kraft. Und wir finden heraus, dass während dieser Zeit gab es dort eine Gruppe von Nachahmern, die versuchten, Elia nachzuahmen. Die versuchten, dieselben Dinge zu tun, die Elia tat. Und somit finden wir das Gleiche heute. Nachahmung des Christentums. Menschen, die versuchen, sich wie ein Christ zu verhalten. Die versuchen, sich selbst zum Christen zu machen. Das könnt ihr nicht. Gott muss das tun. Er ist der Einzige, der es tun kann. Und so gründeten sie eine Schule und nannten sie die Schule der Propheten. Und sie gingen alle zur Schule der Propheten hinauf und sie bildeten sie aus. Und ich kann mir vorstellen, all diese Prediger dort oben, wie sie dieselbe Art Mantel trugen, den Elia trug. Ich kann mir vorstellen, dass sie versuchten, ihn mit seiner Stimme nachzuahmen, die Weise, wie er sprach und die Weise, wie er sich gab. Jeder versuchte, das Gleiche zu tun, denn Elia war ein großer Mann, den Gott gebrauchte. Und wir finden das Gleiche heute. Ich habe vor kurzem einer Radiosendung zugehört. Sie haben Billy Grahams überall in dieser Gegend, seit Billy in Louisville war. Jeder versucht, dasselbe nachzuahmen, kämmen sich beinahe das Haar auf die gleiche Weise. Und tragen dasselbe, dieselbe Art von Stimme und dergleichen. Aber das könnt ihr nicht. Ihr müsst einfach sein, wer ihr seid. Und das, zu dem Gott euch gemacht hat. Das stimmt. Und somit finden wir, dass vielleicht in jenen Tagen das Gleiche stattgefunden hat. Nun, Gott, der voraussah, dass Elias Tage gezählt waren, dass er so und so viel Zeit hatte, die er hier auf Erden bleiben konnte, wie es jeder tat. Und so wollte er einen Nachfolger für Elia haben. Und als er es tat, berief Gott diesen Mann. Er war in keinem Predigerseminar, als er ihn rief. Er pflügte gerade auf einem Feld mit einem Joch Ochsen, verrichtete den Dienst, beziehungsweise kümmerte sich um seine Mutter und seinen Vater. Und Gott berief ihm als Nachfolger Elisas oder Elias. Vielleicht dachten viele oben bei der Schule, sie waren sicher, sie würden sein Nachfolger werden, sie würden sein Gewand tragen, sobald er damit fertig wäre. Doch Gott nimmt das Berufen vor. Gott nimmt das Erwählen vor. Gott nimmt das Auserwählen vor. Gott nimmt das Einsetzen in die rechte Ordnung vor. Gott hat in die Gemeinde gesetzt, manche zu Aposteln, manche zu Propheten, manche zu Lehrern, manche zu Evangelisten und Pastoren. Gott nimmt das selber vor. Wir können nicht ein Haar schwarz oder weiß machen. Ebenso wenig können wir eine Sache zu unserer Größe hinzufügen, indem wir uns darum sorgen. Gott in seiner unendlichen Gnade und durch seine Auserwählung und sein Vorherwissen setzt diese Dinge in die rechte Ordnung und jedes Rad funktioniert genau richtig. Ich mag das. Ich wäre ein entmutigter Mann heute Morgen, wenn ich nicht an die Auserwählung und Berufung Gottes glauben würde. Wenn ich denken würde, dass diese Welt ihrem Ausgang überlassen werde, gemäß menschlicher Kraft und gemäß menschlicher Weisheit. Und gemäß den vier Mächten und den UNs und die Gottes Namen nicht einmal erwähnen, wäre ich eine entmutigte Person. Doch ich schaue nicht darauf, um den Ausgang zu bekommen. Ich schaue hinunter in die Seiten dieses alten Buches hier, wo Gott es säuberlich aufgeschrieben hat. Und alles wird ganz genau so kommen, wie er es sagte. Und das ist alles. Das Einzige also, was ich tun muss, ist, mich nicht an ihnen auszurichten, sondern mich an Golgotha auszurichten. Mich an Gott auszurichten, mich an seinem Wort auszurichten, in seinem Wort zu bleiben. Ganz gleich, wie es danach aussieht, als würde es auf die Weise sein, es wird so sein, wie Gott es beabsichtigt hat. Es kann nichts anderes sein, denn er, weil er unendlich ist, kannte das Ende von Anfang an und er macht, dass alles ihm zum Lobe gereicht. Das stimmt. Alle Dinge müssen unweigerlich dienen. Alles wird sich unmittelbar an seinen Platz hinformen müssen. Mei, wenn das in einem Christen nicht den Mut bringt. Nichts kann schiefgehen. Letzten Endes ist es nicht unser Kampf, es ist seiner. Es ist nicht unsere Weisheit, es ist seine. Die einzige eine Sache, die wir tun mussten, ist unseren Glauben, unser Vertrauen dort hineinzulegen und still zu sitzen und die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Zu sehen, wie es sich herum an seinem Platz bewegt und jedes Rad in Bewegung ist. Es mag zerstreut sein, hin und her, doch es wird sich unmittelbar an seinen richtigen Platz bewegen, wenn Gott das Wort spricht. Er kannte das Ende von Anfang an. Er wusste, wen er erwählen würde. Er wusste, dass Elisa Elias Platz einnehmen würde, ehe die Welt je gebildet wurde. Alles muss ganz genau richtig dienen. Und wir machen uns Sorgen um unsere Lieben und dergleichen, werden sie jemals hereinkommen? Ihre Namen, wenn sie im Lebensbuch des Lammes geschrieben standen, vor Grundlegung der Welt, werden sie unmittelbar darinnen dienen. Das ist das Einzige, was er tun kann. Wir geben Zeugnis und leuchten das Licht. Gott macht derjenige, der es zu ihnen bringt. Nun, bemerkt in Elia, dann, nachdem er sein Gewand auf ihn warf und es bei ihm anprobierte. Mit anderen Worten, Elia, der Prophet, der den Mantel Gottes auf seinen Schultern hatte. Er kam herab und legte ihn über Elisa, den Bauern, um zu sehen, ob er ihm passte. Und es dauerte ungefähr 10 Jahre, abgeändert zu werden, dass man in diesen Mantel passte. Wisst ihr, Gott steckt uns gewöhnlich ins Geschäft und schmückt uns zurecht. Nun, er hat nicht sein Gewand abgeändert, dass es Elisa passte. Er ordnete Elisa, dass er ins Gewand passte. Und das ist es, was er heute tut. Er ändert uns ab, dass wir ins Gewand passen, nicht das Gewand, dass es uns passt. Manchmal wollen wir bewirken, dass das Gewand uns passt, aber das können wir nicht. Ihr müsst zulassen, selber abgeändert werden fürs Gewand. Es ist Gottes Gewand und er machte es vollkommen. Und wir müssen, er muss uns in jenen Bereich hineinbringen, um zu bewirken, dass das Gewand uns passt. Wir können also nicht selber vollkommen sein. Wir wissen, wir können es nicht. Es ist uns völlig unmöglich. Und dennoch hat er gesagt, wir sollen es sein. Und so, doch was er tat, er machte eine Versöhnung für uns, den Herrn Jesus Christus und seine Gerechtigkeit. Dort kommt die Vollkommenheit, dass wir unsere eigene Heiligkeit unbeachtet lassen, von der wir gar nichts besitzen, und unsere eigenen Gedanken, die gar nicht vorhanden sein sollten, sondern wir ruhen feierlich und ernst auf dem vollendeten Werk des Herrn Jesus. Gott sandte ihn zur Erde und es war in ihm, dass wir ruhen. Bemerkt, in all diesen Jahren, soweit wir es wissen, hatte er bloß diese eine Taufe, dass das Gewand über ihn fuhr. Doch durch die Jahre hindurch hatte Gott den Charakter des Mannes an einen Punkt geformt, wonach seiner Berufung, wo er in das Gewand hineinpasste und der Diener des Herrn war. Und dann, als Elia hindurchzog und es ihm überwarf und sie sich aufmacht, hinaufgehen Gilgal und zu vielen der anderen Orte, wo sie hingingen, weiter zur Schule der Propheten auf ihrer Straße, wie sie weiterzogen. Und schließlich versuchte Elia, Elisa dazu zu bewegen, umzukehren. Habt ihr das bemerkt? Versuchte ihn dazu zu bewegen, umzukehren. Sagte ich, anders gesagt, vielleicht ist die Straße ein wenig zu steil für dich, Junge. Vielleicht ist sie ein wenig zu schmal, als dass du sie laufen könntest. Wisst ihr, wo Elia war, war Klarheit. Und wo immer Gottes wahrer Diener das Evangelium verkündigt, ist es ein klares, unverfälschtes Evangelium, wo es verkündigt wird. Na, eines Tages ging er dort zur Schule der Propheten hinauf, um sie zu besuchen, und sie baten ihn wegzugehen. Sie sagten, es ist hier zu klar für uns. Was wir heute brauchen, ist ein wenig mehr klare Evangeliumsverkündigung, die den Weizen von der Spreu trennt oder das Richtige vom Verkehrten. Die schafft, was richtig ist, ist richtig, und was verkehrt ist, ist verkehrt. All diese Männer mit ihrer Erfahrung und allem, was sie waren, sie schickten aus, um etwas zu essen zu holen, und einer von ihnen holte ein wildes Gewächs und sammelte wilde Koloquinten und kochte einen Tod in ihrem kirchlichen Topf zusammen. Und ehe ihr euch versaht, riefen sie aus, der Tod ist im Topf. Doch Elia mit einem doppelten Anteil wusste, was zu tun war. Und so tat er eine Handvoll Mehl in den Topf, sagte, jetzt fahrt ruhig fort und esst es. Mit anderen Worten, sie... Heute ein Typ, würde ich meinen, dass wir eine Menge Methodisten, Baptisten, Presbyterianer, Lutheraner, Pfingstler und alles andere haben, alles zusammen vermischt und der eine kämpft gegen den anderen. Und wir brauchen nicht alles insgesamt verstoßen und es hinwegtun, wir brauchen eine weitere Handvoll Mehl, die gleiche Gemeinde erhalten. Das Mehl stammte vom Haus der Schule dort, welches das Mehlopfer war, das die Leute hineingebracht hatten, und die Erstlingsfrüchte der Ernte, das mit einem bestimmten Mahlstein gemahlen wurde, das jedes Mehlkorn gleich machte. Und dann, als dieses Mehl, das es gleich war, war ein Typ auf Christus. Mehl ist Leben, und als der Typ auf Christus, das Mehl, das es gleich klein gemahlen war, was bedeutet Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit? Und das Mehl im Mehlopfer, und als sie dieses Mehl dort hineintaten, Christus in den Tod hineinzutun, brachte das Leben. Das ist, was den Unterschied ausmacht, in unserer toten Form, in unseren Meinungsverschiedenheiten, in unseren kirchlichen Streitereien und allem. Wenn wir nur Christus dort hineinbrächten, würde es den Tod und Trennung verändern zum Leben, wenn wir es nur täten. Es gibt 19 Millionen Baptisten in Amerika. Es gibt 13 Millionen Methodisten in Amerika. Es gibt 11 Millionen Lutheraner in Amerika. Und 10 Millionen Presbyterianer in Amerika. Und Gott alleine weiß, wie viele Katholiken, die jede der Konfessionen übertreffen. Doch in alledem, was brauchen wir? Eine Handvoll Mehl. Wir müssen der Gemeinde das Leben bringen. Und Christus ist das Leben. Er kam, uns das Leben zu bringen. Sie hatten also ihre Streite und ihre Schulen und ihre Theologien und dergleichen. Und dann sagte Elia zu Elisa, kehr mal lieber um, denn der Weg mag ein wenig schwer sein. Doch ein Mann Gottes, der einmal davor stand oder dem über die Schulter geworfen worden war, das Gewand der Gerechtigkeit und Kraft Gottes, da ist es nicht sehr leicht umzukehren. Als ich den Pastor heute Morgen sagen hörte, dass unser Viele werden entmutigt. Was wir brauchen, Bruder, ist Mut zu fassen. Was wir brauchen, ist ermutigt zu werden, das stimmt. Prüfungen mögen kommen. Uns ist nie verheißen worden, vor ihnen gefeit zu sein. Doch er gibt Gnade, um durch sie hindurchzugehen. Wenn der Berg zu hoch ist, um darüber zu gehen, zu tief, um darunter zu gehen, zu breit, um ihn herum zu gehen, wird er Gnade geben, um durch ihn hindurchzugehen. Das stimmt. Mach dir nur keine Sorgen, sondern halte deine Augen auf Christus gerichtet, denn er ist der Einzige, der uns hindurchbringen kann. Nun, wir sehen sie, während sie weiterziehen, zur Schule kommen. Und er sagte, bleibe du jetzt hier, sei hier und lass dich nieder und sei ein guter Lehrer der Theologie und dergleichen. Und du wirst wahrscheinlich eines Tages vielleicht der Dekan der Hochschule hier werden. Aber ich muss noch ein kleines Stückchen weitergehen. Könntet ihr euch vorstellen, wie ein Mann Gottes damit zufrieden ist, ein Dekan einer Hochschule zu sein? Wo doch die Kraft Gottes direkt ringsherum herum lag, wo er stand? Absolut nicht. Er sagte, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. Ich mag das. Bleibe daran, ganz gleich wie viel entmutigt, selbst wenn es von eurer Mutter, eurem Papa oder von eurem Pastor kommt. Bleibe bei ihm. So gingen sie weiter an den Jordan. Sie zogen hinüber. Und Elia sagte, nun, was möchtest du, dass ich für dich tue? Er sagte, dass ein doppelter Anteil deines Geistes auf mich komme. Er wusste, er hatte ein Werk zu tun. Er sagte, ein doppelter Anteil. Nicht bloß ein gutes, warmes Erlebnis, nicht bloß einen guten Händedruck oder eine gute Gemeinschaft mit dem Rest der Gemeinde, sondern was ich möchte, ist einen doppelten Anteil dessen, was jetzt das Beste ist. Ich sage euch, wenn Gott einen Mann für eine weltumfassende Aufgabe setzt, muss er etwas Besseres haben als das, was die Welt hat. Er muss etwas Besseres haben als das, was die Gemeinde hat. Er muss aus sein auf einen doppelten Anteil. Und wenn es jemals eine Zeit gegeben hat, wo ein doppelter Anteil nötig ist, ist es heute, in den Bereichen der Leute, etwas Besseres, etwas Höheres. Ich denke, Bohnen und Maisbrot sind ausgezeichnet, aber manchmal muss ich ein wenig höher hinaufreichen. Und das tun wir, wir müssen es. Wir müssen weiterklettern. Israel fiel zurück, wenn es in einem Fort auf demselben Boden blieb. Sie muss auf dem Vormarsch sein oder auf dem Rückmarsch. Und so ist das mit der Gemeinde. Während sie also weitergingen, hat es kaum ein paar Minuten gedauert, bis er sagte, du hast eine große Sache erbeten, aber dennoch, wenn du mich siehst, wenn ich gehe, kannst du bekommen, worum du gebeten hast. Nun, das muss Einfältigkeit des Beweggrundes sein. Einfältigkeit des Herzens, Einfältigkeit des Auges, dass man sein Auge auf die Verheißung gerichtet hält. Wenn du heute Morgen krank bist, wenn du ein Gebrechen hast, da ist eine große Verheißung, nicht von Elia, sondern von Gott höchst selbst. Wenn du glauben kannst, wenn du betest, glaube, dass du bekommst, worum du bittest, und du wirst es empfangen. Ganz gleich, was der Arzt sagt, wie viel dies läuft oder das läuft, bleibe einfältig auf der Verheißung. Elia gab ihm einen Auftrag. Wenn du mich siehst, wenn ich gehe, wird er auf dich kommen. Da ist eine Verheißung. Wenn du glauben kannst, alle Dinge sind möglich denen, die da glauben. Manchmal schaue ich mich selber an und denke, ich bin so ein Schwächling in meinem Leben gewesen. Ich habe gewartet und viele tausend Seelen verpasst hinein ins Königreich. Weil ich gewartet habe und gesagt, Gott, habe mich zu sehr auf eine geistliche Gabe verlassen und sagte, Herr, wenn du es mir nur zeigst, wenn du mir eine Vision gibst, was ich tun soll. Und Gott gibt eine Vision, dann drehe ich mich um und lass irgendwen mir etwas anderes einreden. Und oh, ich bin bis jetzt noch nie an den Punkt gelangt, dass ich, wie ich es jetzt bin, dass ich fühle, es ist ein Glaube, dass wir dort hinaustreten müssen, weil es eine Verheißung ist. Und die Dinge, die er getan hat und die Heilungen, die er vollbracht hat und die Wunder der Gestalt, ist herabgekommen und hat sein Bild neben uns aufnehmen lassen und dergleichen. Was seit Anbeginn der Welt noch niemals vernommen worden ist. Und dann, wie ein Schwächling herumstehen, es lässt mich sogar bei mich selbst den Mut verlieren. Es ist an der Zeit, euer Auge auf die Verheißung gerichtet zu halten. Und das ist, was durch Gottes Gnade ich vorhabe zu tun. Und mir ist bewusst, dass jeder Teufel der Hölle das unter Feuer nehmen wird. Doch durch Gottes Gnade habe ich vor, mein Auge auf die Verheißung gerichtet zu halten. Elisa sagte, wenn du, beziehungsweise Elia sagte, wenn du mich siehst, wenn ich gehe, bekommst du, worum du gebeten hast. Das stimmt, ihr müsst euer Auge darauf gerichtet halten, die Verheißung beobachten. Wie etwa, was, wenn welcher aus der Schule? Wenn er umkehrt und sagt, hey Jungs, na, wie mache ich mich jetzt, wie ich hinter dem Propheten her unverwandt nachfolge? Er hätte vielleicht versagt, doch ihn kümmerte nicht, was die Schule dachte oder was all die Lehrer dachten. Ihn kümmerte nicht, was die Nachbarn dachten oder die Häuser oder wer ihn ansah. Er hielt seinen Glauben in der Verheißung. Was wir heute brauchen, ist Glauben an die Verheißung Gottes und dem keine Beobachtung zu schenken, was dieser sagt oder jener sagt. Wie ein Bruder sagte, ein Prediger hatte zwei Mädchen, die stumm waren und dass die Kritik an göttlicher Heilung, dass die Kinder nicht geheilt werden konnten. Schenkt doch den Kritikern keinerlei Beachtung. Halte deinen Glauben auf die Verheißung gerichtet. Gott hat es so gesagt. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und Gott wird sie aufrichten. Wenn er bewirken kann, dass der eine Taubstumme hört, kann er bewirken, dass ein anderer Taubstumme hört. Wir wissen anhand unfehlbarer Beweise, dass er das tut. Halten unseren Glauben auf die Verheißung gerichtet. Unsere Augen einfältig, unsere Ohren einfältig, unsere Herzen einfältig und eines auf Jesus Christus. Und er vermag das zu tun, was er verheißen hat. Oh, wenn wir daran denken, es verändert den ganzen Schauplatz, wenn wir das verstehen. Gott gab die Verheißung. Gott war es, der es gesagt hat. Nun, hier war Gottes Repräsentant, der es sagte. Und jetzt hat Gott selbst es gesagt. Was können wir dann tun? Nichts anderes, als unseren Sinn darauf gerichtet zu halten. Sagte, wenn du mich siehst, wenn ich fortgehe, kannst du die Verheißung bekommen. Elisa hielt seine Augen auf Elia gerichtet. Ganz gleich, was von jeder Seite her rief, was auf jeder Seite geschah, was zuvor geschehen war, er hat nicht einmal darauf geschaut. Er hielt seine Augen auf die Verheißung gerichtet. Da habt ihr es. Eure Augen auf der Verheißung. Ich denke an die Dame, die wir neulich Abend besuchten, Schwester Sauer. Und der Arzt sagte, wie schlimm es um sie stand. Und ich habe es ihr nicht gesagt, sagt es dem Angehörigen. Und wie unmöglich es für sie sein würde, jemals gesund zu werden. Nun, Bruder, ihr Schwiegersohn befragte mich dazu. Ich sagte, wenn sie ihre Augen auf die Verheißung gerichtet halten kann. Ganz gleich, was geschieht, haltet eure Augen auf die Verheißung gerichtet. Vor ein paar Wochen, Schwester Wood hier und Bruder Wood, zwei Busenfreunde von uns hier in der Gemeinde. Ich war in Michigan mit meinen Freunden Leo und Jean. Wir hatten die Chicago-Versammlung verlassen und fuhren mit einigen aus ihrer Verwandtschaft für zwei Tage, um auf Rotwildjagd zu gehen, mit Pfeil und Bogen. Und auf meinem Rückweg, meine Frau hatte mich erreicht und sie sagte, bete für Frau Woods Mutter. Ein Krebs hat ihr das Gesicht zerfressen. Und sagte, ich habe Schwester Wood noch nie so verstört gesehen. Sie weint. Schwester Wood ist immer ein Held des Glaubens gewesen, seit Gott ihren Jungen von einem verkrüppelten Bein geheilt hat und sie mit Tuberkulose heilte und dergleichen. Doch sie war da nieder. Dort am Zimmer, an jenem Abend, beteten wir. Beim Hereinkommen sagte Frau Wood, Bruder Burnham, wir fahren hin. Und wir fuhren zu ihrer Mutter, die in Louisville war. Und sie hat einen Krebs an der Seite ihrer Nase gehabt. Und der Arzt hatte Pfusch damit gemacht, hat es gestreut. Das ist nur ein kleiner Kranz an der Seite ihrer Nase und oben, nur etwa ein Drittel eines Zentimeters von ihrem Auge entfernt. Nur der Knochen, der dort lag, hat es bereits aufgefressen, einfach so schnell er nur fressen konnte. Geh ins Zimmer hinein und ich kniete mich hin. Ich sagte, ich möchte mit ihr alleine sprechen. Und ich gehe ins Zimmer, um mit der Frau zu beten. Und während ich im Zimmer bin, dachte ich, oh Gott, wenn du mir nur eine Vision zeigst davon, was mit der Frau geschehen wird. Herr und Frau Wood saßen draußen und warteten darauf zu sehen, was die Vision sagen würde. Doch während ich dort war, kam ich unter Verurteilung. Ich wurde verurteilt durchs Warten auf eine Vision. Es schien, als verwiese etwas zurück, war nicht die Berufung. Was brauchst du eine Vision, wenn die Verheißung bereits gesagt wurde? Und so kniete ich mich hin und betete, und während ich betete, verankerte sich etwas einfach an der Innenseite, der Glaube der Verheißung. Kam wieder heraus, und Frau Wood, als ich ihr davon berichtete, sie sagte, hast du etwas gesehen, Bruder Burnham? Ich sagte, gesehen habe ich genau genommen zwar nichts, aber ich habe etwas gespürt, das mir sagte, dass seine Verheißung wahr sei und er es tun wird, und ich glaube, dass er es tun wird. Und in weniger als 24 Stunden begann das Ende dieses Krebses sich loszulösen, eine Kruste bildete sich darüber. Krebs bildet keine Kruste, wie ihr wisst, es sei denn, er ist tot. Da war es also jetzt, und die Frau ist geheilt und zu Hause. Welch wunderbarer Christus, indem wir unsere Augen auf die Verheißung gerichtet hielten. Gott hat es so gesagt. Doch wenn für uns gebetet wird, manchmal gehen wir weg und sagen, nun, es ist nicht augenblicklich geschehen, vielleicht gehen wir also lieber noch einmal zurück. Oh nein! Halte dein Auge auf die Verheißung gerichtet. Gott hat es so gesagt, das erledigt es. Das war's dazu. Wenn Gott es so gesagt hat, vermag Gott seine Verheißung zu halten, ansonsten würde er sie nie geben. Abraham nannte jene Dinge, die nicht vorhanden waren, als wären sie vorhanden und stand 25 Jahre lang auf dem Unmöglichen, denn er hielt dafür, dass Gott vermöge, das zu tun, was er verheißen hatte. Amen. Und wir sind durch den Glauben die Kinder Abrahams. Gewiss hielt Elia seine Augen gerichtet auf, beziehungsweise Elisa auf Elia. Und während sie weiterzogen und nach einer Weile kam der Wagen und schied sie, den einen auf die eine Seite und die andere. Und dann nahm er Elia mit. Auf, er stieg auf den Wagen und fuhr hinauf und zog sich sein Gewand von den Schultern und warf es zurück zu Elisa. Denn Elisa war dort hineingewachsen, wisst ihr? Und so hat es ihm richtig gepasst. Und könntet ihr euch vorstellen? Oh, ich möchte, dass ihr mir eure ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt, dieweil ich spüre, wie es mir im Halse kribbelt. Ich möchte euch etwas fragen. Könntet ihr euch vorstellen, wie Elisa sich fühlte, als er dieses Gewand aufhob, es auf seine eigene Schulter legte? Oh, welch ein Gefühl! Ich will hiermit nicht persönlich werden, doch vor ungefähr 10 Jahren hier vom Podium, da predigte ich über eine Predigt David der Krieger mit einer Schleuder in seiner Hand und Goliath, der vor ihm stand. In jenen Tagen gab es keine Heilungsfeldzüge auf dem Feld, nirgendwo, von denen wir wussten. Und oh, wie kritisch waren die Menschen göttlicher Heilung gegenüber doch eingestellt. Aber da war etwas, nachdem ich einem Wesen begegnet war. Und die Pastoren sagten zu mir, dass ich meinen Verstand verlöre, dass es sich nicht so verhalten könne. Doch von diesem selben Logenabteil hier sprach ich über David. Sagte, wollt ihr mir etwa sagen, dass diese, die Schlachtreihen des lebendigen Gottes, zulassen, dass dieser unbeschnittene Philister dieses Heer verhöhnt? Ein kleiner alter Junge mit krummen Schultern und lockigem Haar, der einen Mantel aus Schafsfell trug und eine Schleuder in der Hand hatte? Und ein ganzes Heer Israels stand zurückgedrängt da und er alleine schritt hinaus? Bei einem Mann mit einem Speer, der gute 6 Meter lang war und das Ding am Ende davon wog etliche Schäkel? Vielleicht sind das 10 Kilogramm geschärfter Stahl, ein 6 Meter Speer mit 40 Zentimeter langen Fingern. Und David wog vielleicht 45 Kilogramm und stand dort und sprang auf und ab wie ein kleines giftiges Zwerghuhn und sagte, wollt ihr mir etwa sagen? Oh mein, dass ihr diesen unbeschnittenen Philister gewähren lasst? Wenn er an seinem Platz bleibt, lasst ihn bleiben, aber er verhöhnt die Schlachtreihen des lebendigen Gottes. Oh mein, welch ein Held. Und ihr alle habt Angst, dagegen zu kämpfen? Er sagte, überlasst ihn mir, oh mein. Er sagte, der Gott des Himmels ließ mich einen Löwen mit einer Schleuder töten. Er ließ mich einen Bären mit einer Schleuder töten. Und wie viel eher wird er diesen unbeschnittenen Philister in meine Hand geben? Gewiss. Und als der erste Sieg errungen war und Goliath niedergelegt war, folgten die ganzen Schlachtreihen Israels David nach. Und sie hackten Köpfe ein und schlugen Israel bzw. schlugen die Philister weit in ihr eigenes Land hinein. Sie drängten sie in die Ecken und schlachteten sie ab und nahmen ihre Städte und alles und hatten den Sieg. Bruder und Schwester, das Gleiche ist in den Bereichen des Übernatürlichen geschehen, als sie sagten, göttliche Heilung kann nicht funktionieren. Die Tage der Wunder sind vorbei. Wenn die Tage der Wunder vorbei sind, sind die Tage Gottes vorbei. Die Gemeinde, die nicht an das Übernatürliche glaubt, wird schlussendlich sterben und Gott wird die Gemeinde verlassen. Muss es. Und Gott gab die Verheißung und Gottes Verheißungen sind ewig. Hier vor einiger Zeit, als ein paar Mädchen mit Radium herumspielten und es eintauchten und die Radiumzeiger auf den Uhren bemalten. Ich habe welche auf dieser hier. Und ein Mädchen beging einen Fehler und nahm den Pinsel und steckte ihn sich in den Mund. Es hat sie getötet. Und Jahre später nahmen sie ein Mikroskop und stellten es auf den Schädel dieses Mädchens und sie konnten immer noch hören, wie das Radium weiterlief. Brr, brr, brr. Es ist endlos. Es bleibt im Gange, weiter und weiter. Es ist unbeendbar. Und oh, Bruder, wenn Radium solch eine Wirkung in uns hat, wie viel eher wird es der endlose, ewige, übernatürliche, allgewaltige, allunendliche, allmächtige Gott? Er muss dieselbe Wirkung haben, wie er begann. Er muss es ganz bis zum Ende haben, oder aber er ist nicht der allmächtige, allgewaltige Gott. Er wartet immer noch auf jemanden mit einem kräftigen Glauben, der hinaustreten und den Feind herausfordern wird auf der Grundlage seines Wortes und sagen, es verhalte sich so. Und jetzt, was geschah sofort, als der große Heilungsfeldzug begann? Dann zogen Tausende von Soldaten, der Männer Gottes, die hinten in kleinen Gemeinden lagen, wie etwa Oral Roberts, Tommy Hicks und viele der anderen herausragenden Männer auf dem Feld, ihr Schwert, und schon waren sie unterwegs. Dieses Schwert, das sowohl beim Niederfahren als auch Zurückfahren schneidet, hoch und runter und rein und raus. Ein Unterscheider der Gedanken, selbst bis an das Mark der Knochen. Sie zogen ihre Bibeln, ihr Schwert und schritten hinaus, als sie sahen, dass es geschehen könne. Und wir haben den Feind durch die Gnade Gottes geschlagen, bis dass die ganze Welt eine Heilungserweckung bekommen hat. Es kann geschehen. Kleine Pastoren, die kleine Brettergemeinden hatten und dergleichen, fingen Feuer und sahen die Vision, zückten das Schwert und zogen hinaus und widerstanden dem Feind. Woher wisst ihr, die gibt's? Da sind große Männer, Congressman Upshaw, König George von England und viele große Männer, die krank und geplagt da niederlagen, sind durch die Kraft des allmächtigen Gottes geheilt. Und so können sie jetzt nichts mehr dagegen sagen. Es ist geschehen. Gewiss, er war. Dann ging Elia, nachdem das Verlangen seines ganzen Herzens war es, diese Verheißung zu bekommen. Er wollte die Verheißung, das war sein Beweggrund, das war sein Alles, das war sein Leben, das war seine Absicht, alles. Alles und jedes hing daran, diese Verheißung zu bekommen. Ich bin überzeugt zu glauben, dass wir in dieser Sache, über die wir reden, nicht aufrichtig sind. Wenn euer ganzer Beweggrund heute Morgen darauf ruht, Gott die Ehre zu geben für meine Heilung. Ich bin entschlossen, durch die Kraft Gottes geheilt zu werden. Ich bin entschlossen, ein christliches Leben zu leben. Ich bin entschlossen, mit Gott im Frieden zu leben. Ich bin entschlossen, es zu tun. Mir ist gleich, was Mutter sagt, was die Gemeinde sagt, was der Pastor sagt, was alle anderen sagen, was die Welt sagt. Ich bin entschlossen. Das ist die Einfältigkeit meines Herzens. Dann erreichst du etwas. Dann, als Elisa sah, dass er entschlossen war, es zu bekommen, Elia sah, dass Elisa entschlossen war, gab er ihm die Verheißung. Nun, die Verheißung war, wenn du mich sehen kannst, wenn ich gehe. Wenn du mich sehen kannst, wenn ich fortgehe. Jetzt ist es Elisa überlassen. Er wollte die Verheißung hören und so bekam er die Verheißung. Jetzt befindet sich ein Wenn darin. Wenn du mich sehen kannst, wenn ich gehe. Nun, wenn ihr heute Morgen krank seid und ihr geheilt werden wollt, kann ich euch beweisen, dass Christus euch die Verheißung gab. Die Verheißung gehört euch. Wenn du glauben kannst, wenn du glauben kannst, sei nicht besiegt. Jetzt, Elisa, eingehüllt in das Gewand von Elia, dem Propheten. Welch ein Marsch eines Eroberers! Wie er doch wandelte gen Himmel, schreitend als ein Eroberer. Er hatte die Verheißung gehört. Er spürte die Kraft. Er wandelte wie ein Krieger, direkt bis an den Jordan. Preis sei Gott, Freund. Jeder Gläubige heute Morgen, der gekleidet ist in die Gerechtigkeit Christi, wandelt auf den Jordanweg zu. Das stimmt. Mögen Atombomben kommen, mögen sie wie auch immer. Wir sind gekleidet und wandeln, der Eroberer. Amen. Ich fürchtet euch nicht. Ich habe die Welt überwunden. Jawohl. Gedenken an was? Ich habe die Welt überwunden. Das hat Christus gesagt. Elia wandelte mit einem weitergereichten Gewand auf dem Leib, wie ein Eroberer, korrekt, und kam an den Jordan. Bruder, lass mich dies mit Ehrbietung dir gegenüber sagen. Zieh dir nicht das Gewand von jemand anders an, das von Zweifel völlig mottenzerfressen ist? wo all diese Niederlagen und Aberglauben und Auf- und Abs Löcher hineingestochen haben und sie durch und durch undig sind, ziehe du das Gewand des Eroberers an, Christus! Vertraue nicht auf eine Gemeinde, die einstmals die Errettung durch die Taufe des Heiligen Geistes gelehrt hat, die einstmals göttliche Heilung gelehrt hat und sie jetzt verleugnet, völlig zerfressen von den Motten des Zweifels und allem anderen. Ziehe an das Gewand dessen, der niemals eine Schlacht verloren hat, denn du bist auf deinem Weg an den Jordan. Amen. Nun, er hat dir ein weitergereichtes Gewand an, das ist wahr. Und viele der Menschen heute Morgen haben weitergereichte Gewände an. Doch als er an den Jordan kam, erkannte er, dass das Gewand alleine das Werk nicht tun würde. Das stimmt. Und die Gemeinde, die Methodisten, die Baptisten, die Pfingstler, die Presbyterianer. Oh, wir haben Schulen bis Mai. Wir kennen die ganze Sittenlehre der Bibel aus dem FF. Wir haben das ganze gewickte Gewand doch schon, die Verheißungen, wir haben es alles. Oh, wir sind getauft, gehen hin und wir sind sehr apostolisch. Wir haben den apostolischen Glauben an, wir glauben an göttliche Heilung, wir glauben an Gott. Wir glauben an die Kräfte Gottes, wir haben getauft in der Bibel, so wie es die Bibel sagt. Wir haben den Heiligen Geist empfangen, wir haben in Zungen gesprochen, wir tun all das. Doch Bruder, wenn das Einzige ist, was du brauchst, wirst du deinen Mangel auch herausfinden, wenn du in den Jordan kommst. Oh, du magst belehrt sein, du magst schlau sein, du magst einen DD haben, Doktor der Theologie, du magst einen PhD haben, einen Doktor der Philosophie, du magst einen LLD haben, Doktor des Lateins, du magst alle Arten von Abschlüssen haben. Du magst das Gewand der Methodistengemeinde auf dir haben, du magst das Gewand der Pfingstgemeinde auf dir haben, du magst das Gewand der Assemblies auf dir haben oder der Einheitsleiter oder der Trinitarier oder was es auch sei. Es ist von vornherein bloß ein weitergereichtes Gewand. Das stimmt. Von irgendwelchen Menschen gemachten Dogmen, die erdacht worden sind, was dergleichen mehr. Und selbst wenn du ein Christ gewesen bist und die Gemeinde ein Christ gewesen ist und korrekt gekleidet. Doch als Elisa, wie er sich aufrichtete, auffällig von einem ganzen Ufer, das mit Propheten und Kritikern vollgestellt war, zu sehen, was er tun würde. Und hier kam er nun und wandelte mit Elias Gewand auf dem Leib. Oh my, Halleluja, er ist ausgebildet, anders gesagt. Er ist gebildet, er ist übergeben, er glaubt. Mit ihm ist nichts verkehrt. Er kommt hinab an den Jordan. Die Welt schaut ihm zu. Oh Gott, wie wir das heute brauchen. Bei gar vielen ausgebildeten und gebildeten Gelehrten, bei vielen Männern, die die Bibel auseinanderreißen und sie zusammensetzen können mit Mathematik. Vielen Männern, die große Dinge tun können in der Lehre, die die biblische Geschichte auf dem Moment genau kennen, die euch die Stunde angeben können, als das Licht angezündet wurde und die Stunde, als es ausging. Sie können euch all diese Dinge sagen und sie haben die Wassertaufe, sie haben die geistliche Taufe, wie sie es nennen, das Gewand. Sie haben alles fein, säuberlich in der Ordnung. Ebenso hatte es Elia. Doch als er hinab an den Jordan kam, um der kritischen Welt gegenüberzutreten, was hat er gerufen? Wo ist der Gott des Elia? Es war nicht das Gewand des Elia, das es bewirkt hat. Es war die Kraft des Gottes des Elia, die es bewirkt hat. Und das, was die Welt heute Morgen braucht, ist die Kraft des Gottes des Elia. Du magst mit Zungen gesprochen haben und laut gepriesen und über den Fußboden gelaufen sein. Doch was wir brauchen, ist die Kraft des Gottes von Pfingsten. Um das Leben und die Dinge hervorzubringen, das an jenem Tag gelebt wurde in der apostolischen Kraft. Ein weitergereichtes Gewand war in Ordnung, doch er brauchte einen frischen Ruf in seinem Herzen von Gott. Er brauchte eine frische Salbung von Gott. Er trug ein weitergereichtes Gewand, als er an den Fluss kam, doch er brauchte einen brandneuen, ersterhaltenen Ruf von Gott und eine ersterhaltene Kraft von Gott, um das Wunder zu vollbringen. Und mein Bruder, habe nur ja keine Angst, Gott um irgendetwas zu bitten. Du musst Gott fordern oder Gott bitten für alles, was er verheißen hat. Denn wenn ich einen Gott vorstelle, der allmächtig und allgewaltig ist, und wenn ich ein Diener Gottes bin, muss ich die Werke Gottes tun. Und wenn ich die Werke Gottes tue, muss ich von Gott fordern, diese Dinge geschehen zu lassen, denn er fordert von mir, das Unmögliche hervorzubringen. Ich muss ihn bitten, ich muss ihn anrufen und dort stehen und sagen, Gott, du hast es verheißen. Ebenso misst ihr es. Jeder Mensch. Ihr werdet Kraft empfangen, Apostelgeschichte 1,8, nachdem der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Nachdem der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Nachdem ihr als Christ gekleidet seid, nachdem euer Glaube sich in Christus gesetzt hat, dann werdet ihr Kraft empfangen. Da habt ihr es. Ja. Und Bruder, Schwester, jeder einzelne von euch heute Morgen, möge ich dies sagen, ehe ich für die Kranken bete. Möge ich dies sagen, mit Gottes Hilfe, betet für mich. Gleich wie ich vor 10 Jahren an dieser Plattform stand und über David und Goliath predigte. Jetzt ist es nicht ein Goliath, der mich aufgehalten hat. Gott hat ihn vor mir getötet. Doch die Sache, die mich aufgehalten hat, ist ein Mangel an Glauben. Der Mangel an etwas, von dem ich wusste, es war da. Und heute Morgen vor diesem kleinen Tabernakel neu schreie ich aus, wo ist der Gott, der diese Verheißung gab? Wo ist der Gott, der mir hiermit begegnet ist, dort drüben? Tritt vor, Gott, und gib mir einen Mut. Gib mir eine Stärke. Gib mir einen entschlossenen Sinn, ganz ungeachtet, was auch kommt oder geht. Ob es finster ausschaut oder ob es ausschaut, wie es auch ausschaut, ziehe weiter. Die Verheißung ist wahr. Und Bruder, Schwester, eines dieser Tage, für euch Sünderfreunde hier, heute Morgen, und für euch Leute, die ihr versucht, das Christentum nachzuahmen. Ihr mögt zur Gemeinde gehören, das ist sehr schön, ich habe nichts dagegen einzuwenden. Nichts gegen eure treffliche gelehrte Bildung oder gegen eure Theologie, ich habe nichts dagegen. Doch, oh, wo ist der Gott? Es war letzten Endes nicht Elia. Es war nicht Elia, der den Fluss öffnete. Es war nicht sein Gewand. Elisa nahm es sich von der Schulter. Er faltete es ganz genauso wie Elia. Doch als er anfing zu versuchen, es zu schwingen, war dort keine Kraft. Dann rief er aus, weil er wusste, dass Gott irgendwo war. Wo ist dieser Gott? Wo ist er? Dann muss etwas den Propheten getroffen haben, denn er schwang das Gewand und schlug das Wasser und eröffnete sich von hier bis dort. Und vor der Geistlichkeit jenes Tages, vor den Kritikern jenes Tages, schritt er über den Jordan, genau wie es Elia vor ihm getan hatte. Wir brauchen nicht die Belehrungen, das haben wir. Doch wir brauchen den Gott des Elia. Wir brauchen die Kraft des Gottes des Elia zurück in unsere Gemeinde. Die Kraft, um es dort da halten zu können, um Gottes Wort richtig zu nennen, egal was. Und wir sind jeder hier, heute Morgen, als Menschen auf unserem Weg an den Jordan. Und als er den Jordan kam, ihr werdet dort eines dieser Morgen oder eines dieser Abende ankommen. Als er an den Jordan kam, wandelte er als ein Eroberer. Doch als er an den Jordan kam, das war der Unterschied. Er hatte ein weitergereichtes Gewand an. Ein anderer Mann hatte es getragen. Aber es war ein gutes Gewand und er wusste, was der Mann war, der das Gewand getragen hatte. Bruder, Schwester, eines dieser Morgen muss ich an den Jordan hinabkommen. Ich dachte so, heute Nachmittag gehen wir runter zu Bruder und Schwester Wright. Vergesst sie nicht. Dies ist ihr goldenes Hochzeitsjubiläum. Ich glaube, die Gemeinde, sie werden mit ihnen ein Essen machen. Ich dachte letztens so, 50 Jahre. Und ich sehe sie beide, wohlbetagt und niedergeworfen. Ich dachte, ja, ich bin 47 Jahre alt. Sie waren gerade erst 3 Jahre, bevor ich geboren wurde, verheiratet. 47. Ich marschiere auf den Jordan zu. Ich muss hinabkommen. Ich muss dorthin kommen. Ich werde dort ankommen. Es mag in einem Unfall auf der Straße sein. Ich mag aus den Lüften fallen in einem Flugzeug. Ich mag durchschossen werden mit einem Pfeil des Teufels irgendwo und sterben. Ich weiß nicht, wie ich gehe. Aber da ist eines, das ich weiß. Ich gehe und ich wandle auf den Jordan zu. Doch wenn ich dorthin komme, möchte ich eines wissen, dass auch ich ein weitergereichtes Gewand anhabe. Ich vertraue nicht dem meinen, denn es taugt nichts. Denn sogleich, als Elia Elisas Gewand aufhob, riss er seins in Stücke und warf es zu Boden. Und genauso war es, als ich Christus fand. Ich zerriss mein eigenes Ich, meine eigenen Ansichten, mein eigenes dummes Zeug, mein kleines belangloses Ding. Ich dachte, als ich ein kleiner Baptistenprediger war, ich wäre schon fast so, ich wäre jemand. Doch ich riss es hinaus. Ich legte sein Gewand an. Und wenn ich an den Jordan komme, möchte ich erleben, in sein Gewand gehüllt zu sein. Dem wird er folgen. Und wir werden dort eines Tages ankommen. Doch lasst uns einen Moment beten. Himmlischer Vater, Während wir heute Morgen auf unserem Jordanmarsch sind als Eroberer. Und eines Tages müssen wir dem Jordan etwas vorzeigen. Das heißt dem Tod. Und oh, welch eine furchtbare Sache wird es sein. Eine Trennung von Gott. Wir kommen nicht hinüber. Nein. Doch Elia, als er dorthin kam, da hatte er Elisas Gewand an. Elias Gewand. Und als er das Gewand abnahm, des Elia, des Mannes, der in deinen Augen wohlgefällig war, und du hattest ihn angenommen und brachtest ihn hinauf in den Himmel mit dir. Und Elisa trug dessen Gewand, und so zeigte er dem Jordan, dem Tod, das Gewand des Elia vor. Und es wurde angenommen, und der Jordan öffnete sich, und er wandelte hinüber. Teurer Gott, eines Tages müssen wir hinabkommen. Unsere guten Werke können wir nicht vorzeigen. Wir haben keine. Nichts auf der Welt können wir vorzeigen. Mich verlangt nicht einmal irgendwas, um es versuchen vorzuzeigen, sondern ich vertraue gänzlich auf die Verdienste Jesu. Du hast ihn angenommen und ihn von den Toten auferweckt. Und er wurde in die Gegenwart Gottes gebracht und wird dort ewiglich verbleiben. Und Gott, das möchte ich dir vorzeigen, dass ich an ihn glaube und ich ihn liebe. Und durch seine Gnade hat er uns mit seinem Gewand gekleidet. Und ich bete, Vater, dass du uns jetzt helfen möchtest in den Tagen der Schlacht und wo die Männer Gottes die Werke Gottes tun müssen. Bete ich, dass du uns das Gewand Christi nehmen lässt, die Kraft des Heiligen Geistes und ausrufen nach dem Gott, der in ihm lebte. Gewähre es, in Christi Namen bitten wir es. Und während wir unsere Häupter gebeugt haben, ich frage mich einfach hier heute Morgen, ob eine Person da ist, die versucht, hinab an den Jordan zu wandeln, ohne dieses Gewand anzuhaben. Ob eine Person da ist, die ihr das Gewand Jesu Christi nicht anhat und obgleich es einstmals von dem Sohn Gottes getragen wurde. Ich frage mich, wenn ihr das heute Morgen nicht anhabt, ob ihr eure Hände zu Gott erheben würdet und sagen, teurer Gott, in dieser Stunde möchte ich es jetzt annehmen. Gott segne Sie, meine Dame. Möchte jemand anderes, der seine Hand heben möchte? Gott segne dich, Junge. Jemand anderes, der einfach seine Hand erheben möchte? Gott segne dich, kleiner Junge. Gott segne dich, junger Mann. Möchte noch jemand seine Hand heben? Gott segne Sie dort hinten, mein Herr. Sagt es einfach, mit Gottes Hilfe heute Morgen möchte ich meiner Selbstgerechtigkeit entsagen, meinen eigenen Ansichten, meinen Gedanken des Vergnügens und toller Zeit und Sünde, in der ich gelebt habe. Und ich möchte, dass Christus mir heute Morgen sein Gewand anlegt, damit ich sein Gewand benutze. Ich weiß, es ist ein vollkommenes. Gott segne dich, Junge. Jemand anderes sage, und ich hebe einfach. Ihr hebt eure Hand, sagt, ich möchte den Heiligen Geist jetzt in meinem Leben annehmen. Ich möchte gekleidet sein in seine Gerechtigkeit. Wenn ich an jenem Tag dorthin komme, werde ich nicht mich vorzeigen und sagen, nun, jetzt weißt du, ich habe jemanden Kohle gekauft, ich habe dies getan. Das ist schön, das ist sehr schön, aber das... Etwas musst du sterben, dass du leben kannst. Und allein durch eine dermaßene Handlung kannst du gerettet werden. Möchtest du deine Hand heben, sagen, Christus, ich entsage jetzt meinem eigenen Weg. Ich nehme deinen Weg an. Ich möchte, dass du dich meiner erbarmst, wenn ich zum Ende des Weges komme. In Ordnung. Gott segne sie, meine Dame. Gott segne sie. In Ordnung. Jetzt werden wir beten. Nun, gerechter himmlischer Vater, bitte 7, 8, 10 Hände sind hochgegangen. Ich kenne ihren Status nicht, du weißt alles über sie. Ich weiß es nicht, doch sie sind heute bedürftig. Und sie erkennen, dass sie bedürftig sind und sie sind willens zu kommen und Hilfe anzunehmen in einer Zeit der Not. Zu sehen, dass die große Stunde, die jetzt nahe bevorsteht, die Atombomben, die großen Dinge, die auf uns warten. Und ich bete, himmlischer Vater, dass du diese Leute segnen möchtest und heute lege deine Hand auf sie und nimm all ihre Missetaten, all ihren Zweifel hinweg. Und mögen sie ihr altes, mottenzerfressenes Gewand der Selbstgerechtigkeit wegwerfen, wo die Fressraupen und die Grillen und die Motten des Aberglaubens und der Kirchlichkeit Löcher dort reingefressen haben und sie, es hält nichts mehr in sich. Mögen sie es einfach wegwerfen und hinüberlangen und das Gewand des Herrn Jesus bekommen. Sagen, ich vertraue auf ihn. Ich hülle mich nicht in meine Gerechtigkeit, noch auf Basis meiner eigenen Gedanken. Sondern von dieser Stunde an vertraue ich dir. Gewähre es, dass sie es empfangen, Vater, denn wir bitten es in Christi Namen. Amen.